Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Pelvic Talk, unserem Podcast. Und wir haben eine ganz besondere Folge, denn wir haben wieder eine Gästin.
Ganz genau. Und wir freuen uns riesig, denn dieses Thema wird von euch ja ständig auch bei unseren Fragestickern angesprochen. Und jetzt spannen wir euch aber nicht mehr länger auf die Folter. Wir begrüßen und sagen ein herzliches Hallo, liebe Julia.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und die liebe Julia hat genauso wie wir ein Herzensthema haben, nämlich den Beckenboden, ihr Herzensthema, das Stillen. Liebe Julia, stell dich gerne mal vor.
Ja, hallo, also ich bin die Julia Maureder, ich bin aus Lassberg, aus dem schönen Oberösterreich und ich bin von Grundberuf Krankenschwester, habe nach meiner Ausbildung gleich mal auf einer Geburtshilfe angefangen und da habe ich meine Leidenschaft zu dem Thema Stillen, Wochenbett und alles, was so auch im ersten Lebensjahr dazugehört, entdeckt. Arbeite da seit 2014 in Linz in einem Krankenhaus. Und dann habe ich selber meine Kinder geboren, 2016 und 2019. Und da bin ich natürlich noch tiefer ins Thema reingekommen durch die eigenen Erfahrungen und habe dann angefangen, mich sehr viel mit dem ersten Lebensjahr zu beschäftigen und vor allem mit dem Thema Stillen. Und habe da dann auch die Ausbildung zur IBCLC, also das ist die internationale Still- und Laktationsberaterin, gemacht. Genau.
Ja, sehr schön. Danke, dass du da bist. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn man Stillberaterin im Internet eingibt, dann kommen meistens sehr viele. Du hast jetzt da ganz eine eigene Bezeichnung von deiner Ausbildung auch erwähnt. Was ist der Unterschied oder gibt es da einen Unterschied?
Ja, genau. Also da gibt es eigentlich einen riesengroßen Unterschied. Es gibt der Begriff Stillberatung ist ja nicht geschützt. Das heißt, jede und jeder kann sich als Stillberaterin oder als Stillberater bezeichnen. Und es gibt da Ausbildungen wie bei der La Leche Liga oder AFS, solche Institute. Aber die höchste Ausbildung, die man machen kann beim Stillen, ist die IBCLC. Das ist eine international anerkannte Ausbildung und dauert sehr lange, ist sehr umfassend mit 1000 Praxisstunden, die man vorweisen muss, mit einer sehr, sehr strengen Prüfung in Wien dann abzulegen. Man muss auch alle 5 Jahre rezertifizieren, dass man den Titel auch behalten darf. Sprich, man muss entweder alle 5 Jahre diese Prüfung ablegen oder Fortbildungspunkte sammeln.
Genau. Oh, wow. Wahnsinn. Also es klingt intensiv, aber schön, dass du diesen Weg auch eingeschlagen hast. Wie lange ist es her, dass du die Ausbildung gemacht hast?
Die Ausbildung habe ich angefangen 2021.
Okay.
Genau. Und 2022, seit 2022 bin ich IBCLC.
Wahnsinn. Ja, gratuliere dazu.
Und was ich auch spannend finde, beim Stillen würde ich jetzt als erstes nur so die Mama in Bezug sehen, aber du hast ja auch gesagt, du beschäftigst dich ganz viel so mit dem ersten Lebensjahr des Kindes. Was oder wie nimmst du das dann in deine Beratungen mit, so erstes Lebensjahr, oder kommen die Frauen dann nur wegen Frauenthemen oder auch wegen den Kindern, oder wie sieht so eine klassische Beratung bei dir aus?
Also ich arbeite ja auch in freier Praxis. In Freistadt habe ich mit meiner Kollegin die Mama-Kind-Praxis und da behandeln wir sehr, sehr viele Themen. Aber meine Hauptthemen sind Stillprobleme, Schmerzen beim Stillen und auch Gewichtsproblematik vom Kind. Da kommen die meisten Mütter zu mir. Was wir auch viel behandeln, ist das zu kurze Zungenband. Da arbeiten wir auch ganz eng mit der Kinderärztin zusammen und da sind auch Physiotherapeutinnen gefragt und Therapeuten, Osteopathen, kraniosakrale Therapie. Also da machen wir einfach recht eine umfassende Beratung und Behandlung, wenn das gebraucht wird. Aber so Hauptthemen sind tatsächlich Schmerzen beim Stillen und Gewichtsthemen beim Baby.
Und jetzt plötzlich wird mir bewusst, dass ich, glaube ich, von dir tatsächlich schon gehört habe, weil ich glaube, du bist die Stillberaterin, die ständig ausgebucht ist und wo man ganz schwer einen Termin kriegt in Freistadt. Kann das sein?
Ich versuche, zeitnahe Termine zu geben, vor allem wenn es wirklich beim Stillen ist es halt so, da brauche ich nicht erst in 2 Wochen einen Termin, weil wenn es weh tut, tut es weh. Und mir ist es schon sehr wichtig, dass diese Frauen ganz zeitnahe kommen. Aber wenn das natürlich ein Thema ist, was ein bisschen warten kann, dann kann es schon mal sein, ja, dass man ein bisschen warten muss auf einen Termin tatsächlich.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich würde jetzt nochmal gerne einen Schritt zurückgehen. Wie fängt das ganze Stillen an? Wann kann man sich darauf vorbereiten oder ist ja auch für ganz viele Frauen ein Thema, möchte ich stillen? Wenn ja, kann ich es beeinflussen, dass es funktioniert? Was, wenn es nicht funktioniert? Was passiert im Körper?
Also grundsätzlich ist so, man weiß von Studien, dass 98% der Frauen stillen wollen, aber da ist noch immer dieses große Aber, wenn es funktioniert. Und deshalb ist mein Appell an alle schwangeren Frauen, sich in der Schwangerschaft intensiv auch mit dem Stillen auseinanderzusetzen. Denn in der Schwangerschaft sind die meisten sehr beschäftigt mit der Schwangerschaft, mit der Geburt. Und das Stillen wird schon klappen. Und dem ist leider nicht so. Ja, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft schon Stillvorbereitungskurse besucht, Stillbücher liest, sich mit Freundinnen austauscht, die gestillt haben, wo es gut funktioniert hat. Und ich traue mich zu sagen, dass die meisten Frauen stillen können. Es gibt Brustanomalien, wo es nicht so gut funktioniert oder auch bei einer Brustreduktion, wo man sagt, dass das auch oft nicht funktionieren kann. Genau. Aber grundsätzlich ist so, mir ist es wichtig, dass wenn eine Frau zur Geburt kommt, Wissen hat. Ich sage immer, Wissen ist Macht. Und das ist auch beim Stillen so. Wenn ich gut informiert bin, dann klappt das auch meistens recht gut, weil dann weiß ich, auf was ich mich vorbereiten muss. Dass es nicht so ist, dass das Baby kommt und sofort saugt und alles wunderbar funktioniert.
Aber das heißt, man kann auch tatsächlich den Körper in der Schwangerschaft schon darauf vorbereiten oder ihn unterstützen, dass das Stillen oder dass die Möglichkeit größer ist, dass das Stillen auch gut funktioniert? Oder geht es da eher um das theoretische Wissen und die Vorbereitung, wie es dann ist, wenn es losgehen sollte?
Genau, also der Körper bereitet sich ganz selbstständig drauf vor. Unser Körper, unser weiblicher Körper ist ein Wunder, das wissen wir ja. Genau, und der bereitet sich ganz selbstständig vor. Also die Brustdrüsen, das Brustdrüsengewebe wird einfach größer, da wird alles vorbereitet für das Stillen. Und daher ist es wichtig, dass man sich theoretisches Wissen aneignet. Wie lege ich das Baby korrekt an? Welche Positionen sind gut für mich und das Baby? Wie kann ich die Milchbildung anregen? Wie funktioniert Milchbildung überhaupt? Weil wenn ich das alles mal verstehe, dann tue ich mir ganz viel leichter die ersten Tage, die doch sehr intensiv sind.
Ich finde das voll spannend, weil ich bin ja die Einzige da in der Runde, die da noch keine Erfahrung damit hat.
Noch keine.
Du sagst, du betonst es so, als wäre irgendwas im Busch. Es ist nichts im Busch, liebe Pelvicreens. Genau, und deswegen finde ich das total spannend, weil ich kriege es halt vom Umfeld mit. Habe eine Bekannte, die konnte, also da war es nicht möglich zu stillen und habe dann auch mitbekommen, wie sie damit gegangen ist. Bei einer anderen Freundin hat das gut funktioniert, aber da war dann die Brustwarze so entzündet und sie hat halt dadurch total die Schmerzen gehabt. Also ich habe schon irgendwie die verschiedensten Sachen so mitbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre schwanger, hätte ich bis jetzt auch noch nicht so mit dem Gedanken gespielt, mich theoretisch auf das Stillen vorzubereiten, weil ich finde, über das wird total wenig gesprochen.
Das ist
also
richtig.
Ich weiß nicht, ob ich da in meiner Physio-Bubble sitze, wo man halt vielleicht im Beckenbodentraining körperliche Vorbereitung, aber dass man das eigentlich ja auch mit vorbereiten sollte, finde ich total wichtig, wenn ich das jetzt so höre, aber habe ich nicht so im Schirm gehabt, ehrlich gesagt.
Ja, die meisten Frauen, die dann geboren haben und so, also die sagen, hätte ich doch einen Stillvorbereitungskurs gemacht. Und es ist doch so, im Krankenhaus kommen halt ganz viele Meinungen. Ja, da kommt die Tagschwester und die Nachtschwester und die Hebamme und dann vielleicht noch die Ärztin. Und wenn man aber selber gut informiert ist und vorher auch schon gute Entscheidungen getroffen hat, tut man sich da viel, viel leichter.
Genau. Spannend. Wenn du zurückdenkst, Judith, nach deiner Geburt, wie hat bei dir das Stillen begonnen?
Tatsächlich gleich nach der Entbindung im Kreiszimmer, weil unser kleiner Schatz hat nicht geschrien, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern das Erste, was er gemacht hat, war
vorbildlich.
Genau, und ist am Busen gehängt. Genau, aber tatsächlich, ich habe auch viele Stillbücher gelesen, weil ich habe vorher mit Freundinnen gesprochen, die dann auch vorher bei dir sogar schon waren.
Das freut mich.
Genau, deswegen kenne ich dich so flüchtig und habe gesagt, okay, ich will stillen und ich bin davon überzeugt, das klappt und habe dann natürlich auch den Beckenboden ein bisschen mit einbezogen. Ich habe am Anfang sehr viel in Seitenlage gestillt.
Das ist eine ganz wunderbare Position,
Beckenboden,
genau.
Beckenboden und beim Schlafen. Genau, aber das hat Gott sei Dank gut geklappt. Und
waren deine Brustwarzen entzunden?
Nach 11 Monaten, weil da hat er schon 5 Zähne gehabt und da hat er dann, weil er keine Verpackungsnummer hat, immer wieder die Brustwarze zum Zahnen benutzt.
Au.
Genau.
Nicht so angenehm.
Und möchtest du mit uns teilen, wie deine Stillerfahrungen waren? Du hast ja schon 2 Kinder, die schon ein bisschen älter sind.
Genau, voll gern. Also meine eigenen Stillerfahrungen waren sehr, sehr positiv. Ich habe leider sehr schlechte Geburtserfahrung gehabt beim ersten Kind. Und meine Stillerfahrung dann hat mich eigentlich über die Zeit voll drüber gerettet, dass ich gewusst habe, okay, mein Körper funktioniert doch gut. Und ich habe das Stillen immer sehr, sehr genossen. Und bei meinem zweiten Kind war ich dann sogar nur ein bisschen besser vorbereitet, weil doch die erste Geburtserfahrung sehr, sehr schlecht war. Jetzt habe ich bei meinem zweiten Kind schon in der Schwangerschaft Kolostrum mit der Hand gewonnen und war darauf vorbereitet, egal was kommt. Mein Kind ist versorgt mit meiner Muttermilch und genau, habe ich dann Gott sei Dank nicht braucht, aber das ist, was ich sehr, sehr gern bearbeite, das Thema schon Kolostrum in der Schwangerschaft gewinnen und sie mit der eigenen Brust nämlich auch auseinandersetzen in der Schwangerschaft.
Möchtest du vielleicht kurz erklären für alle Pelvic Wins, die sich da noch nicht so gut auskennen, was das bedeutet?
Also das Kolostrum ist das, was man in der Schwangerschaft schon bildet und die ersten Tage auch dem Baby dann nach der Geburt quasi gibt, weil die Muttermilch kommt ja erst später, die reife Muttermilch. Und das ist so, dass man da in der Schwangerschaft schon per Hand die Brust massieren kann und da per Hand Kolostrum gewinnen kann, das auffangen kann, einfrieren kann. Und wann irgendeine Notsituation dann mit dem Kind ist oder mit der Mutter ist, und man so ein tolles Kind hat wie die Judith, das gleich
das nur
essen mag, dann hat man für das Kind einfach schon wirklich was vorbereitet. Und was einfach voll wichtig ist, finde ich, dass man sich als Frau mit dem eigenen Körper auseinandersetzt, dass man sich die Brust anfassen traut, dass man weiß, wie spürt sich das an, wie stört sich meine Mamille gut auf, wie tue ich da am besten. Und das ist in der Schwangerschaft einfach schon voll ein super Tool, was man machen kann, sich auf das Stillen auch vorzubereiten.
Und wir sagen ja auch immer, also im Geburtsvorbereitungskurs nehmen wir ja immer den Partner auch mit. Sagst du dann deinen Frauen auch, dass sich der Partner dann mit der Brust beschäftigen sollte? Weil ich weiß, wie es bei uns war. Ich habe eine super Hebamme. Was dachtest du da? Du hast gestern unser Reel bearbeitet.
Immer nur gerade doch, der Partner beschäftigt sich sicher gerne damit.
Wahrscheinlich.
Und wir haben eine super Hebamme gehabt im Wochenbett und dann wieder der Milcheinschuss war, war meine Brust, sie wäre wirklich fast explodiert vom Gefühl her. Und da war es wirklich voll wertvoll, dass mein Partner da im Stillen mitgeholfen hat und eben die Brust ausgestrichen hat, während eben der Kleine daran genuckelt hat, weil ich glaube, sonst hätte ich das gefühlt die Platten von ganz oben gar nicht runtergebracht.
Also du beschreibst gerade deinen Milcheinschuss aus eher pathologisch, ja? Mhm. Also physiologischerweise läuft der Milcheinschuss nämlich nicht so ab, dass die wirklich die Brust steinhart ist.
Okay.
Und da ist nämlich auch wieder so eine Sache, wenn man sich gut informiert, wie ein physiologischer Milcheinschuss passieren kann, nämlich dass ich das Kind eben ganz, ganz viel anlege, Brustkompression mitmache und solche Sachen, dann haben wir dieses Thema oft gar nicht von diesen steinharten Brüsten. Mir ist wichtig natürlich, dass sich der Partner mit einbringt, auch beim Stillen, aber da ist mir ganz wichtig, dass es sich eben gut um die Frau sorgt, dass das Essen da steht, dass das Trinken da steht, dass die Polster gekriegt sind, dass einfach wie eine Queen positioniert wird, genau, und da mithilft. Manche Frauen haben das gern, wenn der Partner mithilft und dann auch mit ausstreicht, finde ich auch total in Ordnung. Aber das ist ein Thema, was das Paar ganz individuell entscheiden muss, ob das für die Frau angenehm ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, den Partner und den Papa da gut mit einzubeziehen. Genau.
Was ich auch gerne noch ansprechen möchte, weil es natürlich auch ein bisschen ein Tabuthema ist. Du hast ja dann besonders mit den Frauen zu tun, wahrscheinlich, wo es nicht so gut klappt. Und ich habe eben bei der Bekannten dann auch erlebt, dass sie sich total die Schuldgefühle auch gemacht hat oder das Gefühl gehabt hat, ihr Körper taugt nichts oder kann nicht so funktionieren, wie es die Natur eigentlich gemacht oder gewollt hätte. Was sind deine Erfahrungen mit diesen Frauen? Kann man denen auch diese Schuldgefühle nehmen? Wie gehst du damit um, wenn es wirklich nicht klappt, auch mit Hilfe nicht klappt? Oder klappt es dann bei vielen Frauen durch die richtige Anleitung vielleicht doch? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Also von meiner Erfahrung der letzten Jahre zeigt schon, dass durch die richtige Begleitung die Stillen oft ganz super dann klappt. Manchmal schafft man das Vollstillen vielleicht nicht, aber da gibt's ganz viele schöne Wege, auch bunt zu stillen, ja, dass man sagt, man gibt zum Teil die Flasche und zum Teil das Stillen. Wenn's gar nicht kloppen mag, ist auch immer dieses Genussstillen noch ein Thema, wo man ganz viel Bonding und Kuschelzeit dann auch hat. Und ja, es ist so, dass sie die meisten Frauen selbst die Schuld geben, wenn's nicht klappt. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man die Frau da einfach abholt, wo sie steht. Und ich sage so, durch eine professionelle Begleitung und durch eine professionelle Beratung kommen die meisten Frauen sehr, sehr gut dann damit klar. Und ich versuche auch immer, die Schuld zu nehmen und zu erklären. Auch meistens gibt es ja einen Grund, warum das Stillen nicht so gut geklappt hat. Und das ist das, was ganz viele dann einfach brauchen, von einer professionellen Seite zu hören. Du bist nicht schuld und es ist alles in Ordnung. Mhm. Genau.
Das sehe ich auch schon wieder so Parallelen auch zu unserer Arbeit, weil bei uns haben auch Frauen oft Schuldgefühle, wenn jetzt irgendein Beckenbodenproblem sich zeigt oder Schmerzen da sind und dass man dann wirklich erklärt auch eben, wie du sagst, warum sind diese Probleme da und dass man ja halt dann die Möglichkeiten aufzeigt, wie man es vielleicht auf eine andere Art und Weise einfach machen kann und erleben kann.
Genau.
Und jetzt sind wir schon sehr im Schnitt drinnen. Was macht denn so das Stillen oder die ganzen Hormone, die das Stillen ja auch verursacht im Körper, mit dem restlichen Bereich vom Körper? Jetzt waren wir sehr brustlastig, weil ja da die Milch irgendwie rauskommt. Und ich habe es richtig lustig gefunden, dass es eine Fortbildung gibt, die La Leche Liga heißt. Also die Milch auf Spanisch.
Ja, das ist eine,
richtig witzig.
Ein Verein.
Okay.
Es ist tatsächlich ein gemeinnütziger Verein, der kostenlose Stillberatungen anbietet.
Richtig cool. Lustiges
Branding. Man muss dazu sagen, die Judith ist Spanisch-Fan. Das hört sie natürlich gleich
an. Voll gut. Oh, mein Kind bestellt sich jetzt auch immer seit dem Spanien-Urlaub immer zum Frühstück. Mami hätte gerne a la leche.
Genau. Sehr schön.
Aber was macht so mit dem restlichen Körper? Oder warum bist du denn ja auch heute hier? Weil wir haben ja den Beckenboden-Podcast und da gibt es ja bestimmt Parallelen.
Genau, also mit dem restlichen Körper, das machen dann die Hormone quasi, dass man vielleicht sich ein bisschen out of order fühlt, dass man sich, dass man sehr viel oft weinen muss oder lachen oder dass man gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Genau, also die Hormone machen ganz, ganz viel mit einem und vor allem natürlich auch mit dem Beckenboden, mit der Muskulatur, mit dem Bindegewebe. Durch diesen niedrigen Östrogenspiegel, den wir haben, ist natürlich so, dass das alles ein bisschen weicher ist. Auch das Hormon Relaxin, was man einfach in der Schwangerschaft hat, ist nur einige Wochen im Körper nach der Geburt und es fühlt sich alles nur sehr, sehr weich an. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man gute Stillpositionen wählt, die beckenbodenfreundlich sind. Und da hast du, Judith, zuerst schon gesagt, dass du voll gerne im Liegen gestillt hast. Und das ist auch eine Position, die was ich sehr gerne im Frühwochenbett vor allem empfehle zu machen.
Da kann ich mich nämlich erinnern, wir waren einmal bei Hebammen und haben da auch eine Fortbildung gemacht. Und da haben sie auch erzählt, dass so viele Frauen so halb sitzend, halb liegend stillen, wo wir uns gleich
so angelehnt,
wo wir uns gleich gedacht haben, oh, jeder arme Beckenboden, weil die sinken dann halt auch so ins Bett und dann krümmt sich der ganze Oberkörper, der ganze Druck geht nach unten Richtung Beckenboden. Und das ist natürlich im Frühwochenbett überhaupt nicht förderlich. Aber gibt es da andere Positionen außer die Seitenlage, die sonst noch beckenbodenschonend oder gut für Stillen sind?
Naja, man kann schon auch diese Stillposition wählen, dass man wirklich halbwegs flach liegt und das Baby dann da quer über den Bauch halt drüber. Das ist zum einen natürlich Beckenboden entlastend und zum anderen natürlich auch für Kaiserschnittpatientinnen sehr wertvoll, weil dann der Druck einfach nicht so groß auf die Narbe ist und das dann nicht so weh tut, genau. Mhm. Was auch natürlich immer wieder, du hast zuerst die Stillposition erwähnt, die was euch nicht so gefällt, dieses intuitive Stillen ist das nämlich, das Halbsitzende, ja. Mhm. Das ist schon von stillberaterischer Seite eine sehr, sehr gute Stillposition.
Ah, okay, spannend.
Genau, weil einfach das Baby selbst die Brust suchen darf, somit auch selbst den Mund öffnet, selbst zur Mamille findet und da viel, viel weniger Stillprobleme entstehen. Mhm. Weil das intuitiv vom Baby so gemacht wird.
Mhm. Ah, haben wir schon eine Aufgabe, mal zu überlegen, wie man diese Position beckenbodenfreundlich gestalten kann.
Das wäre wunderbar.
Dass wir da einen Mittelweg finden sozusagen.
Genau, also diese intuitive Stillhaltung wird eigentlich gerade in den Krankenhäusern, glaube ich, als Standard-Stillposition tatsächlich empfohlen.
Na, spannend.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich im Krankenhaus eine Empfehlung für Stillposition erhalten hätte. Aber ich glaube, da waren meine Hormone und meine Glücksgefühle wahrscheinlich so überrollend. Oder ist es Standard, dass das...
Es ist eigentlich schon Standard. Also bei uns im Haus, wir sind ein Baby-Friendly Hospital. Das ist eine Initiative, wo man mitmachen kann, wo man Auszeichnung quasi kriegt. Ist es Standard, dass jede Patientin alle Stillpositionen durchmachen muss sogar, ja. Also das heißt, die intuitive Stillhaltung, das Stillen im Liegen, die Rückenposition, der klassische Wiegegriff, genau, dass man die Frau so entlässt, dass sie einfach alle Stillpositionen kennt und diese wählt, wo sie sich und dem Baby, also wo sie sich am wohlsten fühlen.
Mhm. Sehr cool, dass es sowas gibt. Wir haben, glaube ich, noch Fragen aus der Community,
ja,
richtig?
Die müssen wir unbedingt noch vorlesen. Also, die erste Frage, die gekommen ist, stillen soll ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gut für die Mutter sein. Ist das wahr oder ein Mythos?
Das ist ganz klar ein Mythos. Stillen ist immer gut für Kind und Mutter, solange es gut tut, sage ich mal. Also das natürliche Abstillalter liegt zwischen 2,5 und 7 Jahren. Da sind wir in Europa ganz weit davon entfernt.
7 Jahren? Wirklich?
7 Jahren, was? Tatsächlich, genau. Mhm. Und daher kann ich ganz klar sagen, es gibt nie einen Zeitpunkt, wo das schlecht für die Mutter ist, außer natürlich, es liegt eine Erkrankung vor. Ja, also das ist natürlich was Pathologisches, von dem gehe ich jetzt einmal nicht aus bei der Frage. Aber eine gesunde Mutter, derer wird es immer gut da zu stillen, also den ganzen Körper und Organismus ist immer gut. Außerdem ist Stillen ja nicht nur für die Mama gut und fürs Baby, sondern auch für die Umwelt sehr, sehr wertvoll. Weil wenn man sich mal vorstellt, wenn man ein halbes Jahr stillt, dass man CO2-Einsparung hat, wo wenn man von da im Mühlviertel nach Berlin und wieder zurückfährt, dann ist das schon sehr bemerkenswert, ja.
Wow, Wahnsinn. Mhm. Auch ein Aspekt, den man sonst nicht so überdenkt.
Genau, ich finde, dass das auch früher ein wichtiger Aspekt ist, den man mit einbeziehen soll in der Entscheidung, möchte man stillen oder nicht.
Mhm. Ja, ein neuer Opener. Mhm. Frage Nummer 2, stimmt es, dass man während der Stillzeit keine Muskeln aufbauen kann?
Das ist auch ein Mythos. Also man kann schon während der Stillzeit Muskeln aufbauen. Ich habe zuerst schon den Östrogenspiegel erwähnt, der halt einfach niedriger ist, wo alles einfach nur ein bisschen weicher ist. Und ja, genau. Aber grundsätzlich kann man genauso ein Muskeltraining in der Stillzeit machen, als wie vorher. Wichtig ist zu wissen, dass man jetzt in der Stillzeit nicht zum Kraftsportler wird, wenn man das vorher nicht war. Also diesen Sport, den man vorher gemacht hat, kann man ganz normal auch nach der Schwangerschaft wieder machen. Aber ich glaube, da kann ich mir jetzt nur vertrauen, wenn ich da irgendwelche Empfehlungen gebe, wenn da die Queens vor mir sitzen, die was da wirklich da vom Sportthema her sicher, ihr seid da sicher mehr drinnen als wir. Aber grundsätzlich, stillen heißt nicht, dass man keine Muskeln nicht aufbauen kann. Mhm. Man muss halt darauf achten, dass man ausgewogene Ernährung einfach hat. Stillen, da braucht man halt 300-400 Kalorien mehr am Tag. Ausreichend Flüssigkeit, was man halt einfach so auch für einen guten Muskelaufbau dann tatsächlich braucht, genau.
Da poppt gleich so dieses Thema auf Laufen und Stillen, was ja immer so dieses Thema ist, das sehr umstritten ist.
Mhm. Hast du dazu eine Meinung? Also wenn, wie lange würdest du, das war auch eine Frage, was das Stillen eben für eine Auswirkung auf das Gewebe hat. Du hast ja erst schon gesagt, es ist schon weicher, eben auch gerade so im Frühwochenbett. Bist du mit dem schon mal konfrontiert worden?
Ich habe sehr viele Patientinnen, die laufen während der Stillzeit, weil sie sind vorher auch gelaufen und sie haben, also es hat nie Probleme gegeben, sind aber natürlich auch, meine Empfehlung ist da immer trotzdem auch im Beckenboden einmal stärken, wirklich eine Rückbildung machen und dann wirklich klar mit dem Lauftraining wieder anfangen. Also meine Meinung dazu, stillen soll alltagstauglich sein, ja. Und deshalb, wenn eine Frau gern läuft und das auch vom Beckenboden her gut passt, sollte stillen niemals was sein, was man dann vielleicht einstellen sollte, wenn man laufen gehen will.
Und ich glaube, du hast es jetzt schon sehr gut gesagt, eben wenn der Körper mitspielt, dann kann man das auf jeden Fall machen und deswegen haben wir ja auch unseren Return-to-Run-Test, wo man wirklich dann testen kann, wie stark ist schon der Körper, wie stark ist der Beckenboden, ist er bereit für diese Belastung und genau. Wenn das gut funktioniert, dann gibt's das Go und dann kann man auch wirklich unbedenklich starten.
Genau. Was mich jetzt noch persönlich interessiert, was bei uns immer wenn ich gestillt habe, aufgetaucht ist, wir haben dann auch oft so, wenn ich zu viel Milch gehabt habe und der Kleine hat eben schon gegessen, habe ich es halt abgepumpt und habe keinen Pancakes draus gemacht oder so.
Mhm.
Und mein Mann hat die halt auch manchmal gegessen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, also der war früher hat Bodybuilding gemacht,
ja.
Dass es in den USA oft wirklich so gewesen ist, dass sich Bodybuilder Frauen gesucht haben. Und wenn man da die Brust gut genug vorbereitet, dass auch Frauen, die jetzt nicht gerade schwanger waren, Milch spenden können. Und die dann eben für Muskel, weil halt die so nährreich ist, dass die Männer, die dann für den Muskelaufbau gewonnen haben, ist es wirklich möglich, dass man die Brust so vorbereitet, dass man Milch spenden kann?
Ja, das ist tatsächlich möglich. Das nennt sie die induzierte Laktation. Den Weg gehen oft Adoptiveltern, aber auch gleichgeschlechtliche Paare, wo der andere Elternteil auch stillen möchte. Das ist natürlich mit viel Aufwand und Zeit verbunden. Man muss über einen längeren Zeitraum, über alle 2 bis 3 Stunden pumpen, die Brust halt stimulieren. In manchen Fällen braucht es eine hormonelle Vorbereitung unter ärztlicher Aufsicht. Und eventuell auch Medikamente, die das Hormon Prolaktin erhöhen. Also das ist das milchbildende Hormon. Dazu ist natürlich wichtig zu sorgen, dass das nur unter ärztlicher Aufsicht bzw. Anordnung erfolgen darf. Und es ist tatsächlich, gibt es einen Schwarzmarkt für Muttermilch, für Bodybuilder. Finde ich persönlich sehr verwerflich.
Mhm.
Warum? Weil wir sehr, sehr viel Frühchen haben, sehr viele kranke Kinder, die wirklich Muttermilch brauchen würden. Wir in Linz haben ja das Glück, dass wir Muttermilchbank haben. Das, was sehr gut angenommen wird, aber immer wieder werden Spenderinnen aufgerufen, mhm. weil wir zu wenig Muttermilch haben. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das den Kleinsten vorbehalten bleibt, die Muttermilch. Genau, und dieser Schwarzmarkt für die Bodybuilder, ja, dass man sich vielleicht da einmal Gedanken macht, ob man nicht seine Muttermilch doch den frühgeborenen oder krankgeborenen Kindern spenden möchte.
Das heißt,
es gibt
doch wirklich bei uns in Österreich, Zentraleuropa, dass der Schwarzmarkt besteht?
Ja, es gibt es, ja. Man kann es auch im Internet bestellen. Und ich habe einmal eine super Dokumentation gesehen, das ist halt einfach auch voll, wenn ich das so sagen darf, grauslich, weil das wird nicht unter hygienische Bedingungen da abgepumpt. Man weiß nicht, wer ist die Frau. Genau. Mhm. Und Muttermilch spenden in Österreich, Europa natürlich überall. Wenn du das an Kind spendest, das wird ganz ganz genau angeschaut und ganz genau kontrolliert und aufbereitet und ist einfach extrem wertvoll, weil durch diese Spenden einfach ganz, ganz viele Erkrankungen von den frühgeborenen Kindern eingedämmt worden sind.
Ja, also liebe Pelvigwin, wenn du etwas Gutes machen möchtest, dann spende deine Muttermilch. Also es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das wirklich extrem wichtig und voll schön, dass das auch möglich ist und dass das auch gibt. Unsere Folge neigt sich schon so ein bisschen zum Ende. Gibt's irgendwie drei Punkte, die du gerne möchtest, dass jede Hörerin weiß bezüglich Stillen oder wo du dir denkst, es ist wichtig, dass das einfach auch jede Frau weiß zum Thema Stillen? Oder gibt's drei, wo du dir selber damals gedacht hast, boah, das sind drei so Aha-Momente bezüglich dem Thema oder so?
Naja, im Endeffekt, wie wir schon ganz am Anfang besprochen haben, würde ich gern jeder Frau sagen, geht's und macht's einen Stillvorbereitungskurs. Beschäftigt euch in der Schwangerschaft mit dem Thema. Lernt euch eine Brust kennen. Gewinnt einmal ein Kolostrum. Schaut einmal, wie ist das, wie fühlt sich das an? Und sollte es nicht klappen, dann sucht euch professionelle Hilfe, weil es sind ganz viele Stillberaterinnen, wo man auch wirklich im Internet nachschauen kann, in der Nähe, und macht euch da einen Termin aus und besprecht das nochmal mit einer Stillberatung, weil es ist tatsächlich so, nur wenn man eine Hebamme hat, heißt es nicht gleichzeitig, dass die Stillberaterin ist und dass man da dann wirklich ausreichend informiert wird. Wobei ich sagen muss, dass das beste Angebot natürlich ist, die Hebamme, und wir unglaublich froh sein können, dass wir so tolle Hebammen haben. Aber es ist manchmal nur ein zweiter Blick ganz wichtig drauf, wenn man wirklich ein Thema damit hat. Genau. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich die Stillvorbereitung in der Schwangerschaft.
Sehr schön. Möchtest du noch was ergänzen, Judith?
Nein, ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss, einfach auch den präventiven Ansatz da wieder zu sehen, den vertreten wir ja auch sehr stark. Und ich habe so viel gelernt. Also
ich erst?
Ja.
Sehr
also
schön.
Also wenn wir schwanger sind, dann machen wir definitiv einen Stillvorbereitungskurs.
Ja. Vielleicht sind wir ja gemeinsam irgendwann schwanger, dann können wir ihn gemeinsam.
Genau.
Vielleicht dann bei mir.
Ja. Aber ich finde es wirklich spannend und ich glaube, da könnte man wirklich noch Stunden verbringen mit dem Thema, und ich freue mich richtig auf diese Themenwoche.
Ich mich auch. Vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dein Know-how mit uns geteilt hast
und deine Zeit gespendet hast.
Ja, mit zwei Kindern.
Danke, ich sage auch danke. Mir ist voll wichtig, dass das Thema einfach auch mehr Aufmerksamkeit kriegt und durch euch. Ihr leistet da so viel wertvolle Arbeit und da möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken.
Dankeschön. Und liebe Pelvigwins, danke fürs Zuhören.
Wir verlinken die liebe Julia natürlich in den Shownotes. Dann könnt ihr euch alles anschauen, auch die Praxis nochmal. Und wahrscheinlich bei Fragen dürfen sie sich dann auch gerne an dich wenden.
Jederzeit.
Sehr schön. Und folgt uns bitte unbedingt auf Instagram. Verpasst nicht unsere Themenwoche zu dem Thema Stillen. Da werdet ihr noch ganz viele weitere spannende Infos dazu hören. Schönen Tag.
Ciao.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvigwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.